CRM 92.4, das christliche Radio München.
Heute mit Soul Food.
Everybody in the whole house, wake up, wake up, wake up.
31 seconds and we're gone for auto sequence start.
The young must know it, the old must know it.
T-minus 10 seconds.
I can't believe it's real. I can't believe it's happening.
Soul Food ist wieder in the house mit Holger und
Ursula
von soulsaver.de.
Und heute geht's um das Thema, was ist Wahrheit? Gibt es eine objektive Wahrheit? Ist Wahrheit allgültig? Ist Wahrheit definierbar?
Und wir haben wieder einen Vortrag für euch zusammengestellt von Udo Mittelmann diesmal. Er ist ein Deutscher, der seit 40 Jahren in der Schweiz lebt, mit einer Amerikanerin verheiratet ist. Er hat Jura und Theologie studiert und hat 21 Jahre mit Francis Schaeffer in der Schweiz zusammengearbeitet. Und er wird heute über das Thema reden, was ist Wahrheit?
Heute Abend wurde ich gebeten, darüber zu reden, was Wahrheit ist. Ich will damit anfangen mit einem Problem, das ich häufig habe, nämlich seit meinem 15. Lebensjahr muss ich eine Brille tragen. Das sind Linsen, die meine Perspektive auf die Wirklichkeit, in der Wirklichkeit korrigieren. Ohne meine Brille bin ich ziemlich hilflos. Ich darf nicht Auto fahren. Aber wenn ich meine Brille verlegt habe, kann ich sie ohne meine Brille auch gar nicht mehr finden. So schlimm ist es. Und dann stehe ich ganz dumm da. Ich kriege auf dem Boden rum, trete wahrscheinlich auf die Brille mit meinem Fuß und dann muss sie repariert werden zum Ärger der restlichen Familie. Und bei 5 Kindern kostet das was. Aber die Brille ist dennoch ein gutes Beispiel dafür, was uns vielleicht näher führen kann an diese ganze Betrachtung, was denn Wahrheit ist. Denn es gibt natürlich verschiedene Brillen. Es gibt Sonnenbrillen, da wird alles braun oder violett, wie es heute ist. Es gibt auch Brillen für Fernseher, also für Leute, die fernsehen, weitsichtig sind. Wenn ich aber nicht weitsichtig bin, dann wird alles verschwommen. Und es gibt Brillen, die eben angepasst werden müssen. Und im Vergleich zwischen einer erkannten, messbaren Wirklichkeit, das ist die Tür da hinten und das sind Regale und das ist eine Pflanze und da sitzt kein Affe drauf, das kann ich ermessen, das kann ich hinterfragen. Und dem, was ich dann durch meine Brille sehe, stelle ich einen Vergleich her. Und wenn das korrespondiert, wenn das ähnlich aussieht, wenn das genau verglichen werden kann, dann weiß ich, dass ich eine zutreffende Aussage machen kann über diesen Baum, über diesen Raum, über jeden von euch, die ihr da sitzt. Dann weiß ich nämlich Bescheid, weil nämlich alles in Ordnung gerückt ist. Und das ist ein gutes Beispiel für das, was auf Wahrheitssuche oder auf die Frage, was ist Wahrheit, eigentlich zutrifft. Wahr ist das, was zutrifft, was geordnet, im Zusammenhang, ohne Widerspruch, sich als das erweist, mit dem ich unbedingt, ob ich es mag oder nicht, auskommen muss. Ich kann diesen Raum nicht willkürlich verlassen, sondern nur durch die Tür und vielleicht durch die Fenster, wenn ich schnell genug bin, wenn mir niemand nachläuft, um mir die Rechnung zu geben. Aber ich kann nicht den Raum nicht durch die Wand verlassen. Ich muss den meinen Mitmenschen betrachten als Mensch und nicht als Tier, denn er handelt wie ein Mensch. Er übernimmt Verantwortung, er will ernst genommen werden, er unterzeichnet sein Gedicht. Sein Brief, den er mir schreibt, ist für ihn so wichtig, dass er ihn unterschreibt, damit ich ihn lese und er erwartet eine Antwort. Das ist mein Mitmensch. Ich kann ihn nicht behandeln wie meine Katze oder meinen Hund, ich mag keinen Hund, meine Katze oder irgendein anderes Tier, auch kein Affe handelt so. Ein Liebesbrief erwarte ich nur von einer Frau und nicht von meinem Hund. Die Wirklichkeit ist die, dass wirklich und wahr ist das, was objektiv da ist, was ich mit meiner Brille feststelle und mit dem ich auskommen kann, ohne dabei ständig Gefahr zu laufen, die Sache falsch interpretiert zu haben. Was sehe ich nun mit meiner Brille? Oder glücklich seid ihr, die ihr keine Brillen zu tragen braucht. Die braucht ihr dann auch beim Schwimmen nicht abzunehmen und die geht nicht kaputt beim Basketball. Glücklich seid ihr. Aber diejenigen, die unter uns Brillen tragen, die wissen, worum es geht. Es geht darum, sehe ich die Wirklichkeit tatsächlich so, wie sie sich darstellt, wie sie ist? Oder ist sie immer nur interpretiert nach meinem Lustgefühl, nach meinem persönlichen Verlangen, nach meinem kulturellen Hintergrund? Dann sehe ich die Dinge nämlich so, wie ich sie sehen will. Durch mein Überleben mein Verlangen nach Überleben in der Wirklichkeit, werde ich aber gezwungen, Dinge auch zu sehen, die ich vielleicht nicht sehen mag. Und so komme ich näher an das, was wahr ist, was wirklich ist. Das fängt an mit einer geordneten Schöpfung. Ob die geschaffen ist, das müssen wir später herausfinden. Aber es existiert eine Wirklichkeit, die auch da ist, wenn ich träume, wenn ich schlafe. Sie verändert sich nicht. Sie ist da für jeden von uns, für meinen Freund, für den Atheisten, wie für den Gläubigen, für den Muslim, wie für den Buddhisten. Auch er kann die Hose nur ein Bein nach dem anderen anziehen. So sieht die Wirklichkeit für uns gemeinsam aus. In dieser Wirklichkeit sehe ich etwas, was wir Natur bezeichnen, die Gesetzmäßigkeiten unter Licht, mit denen ich rechnen kann. Wasser kocht bei 100 Grad auf Meereshöhe. Ein Flugzeug benutze ich, weil die Ingenieure die Gesetzmäßigkeiten der Aerodynamik berücksichtigt haben. Dessen vergewissere ich mich. Bei einem Arzt schlucke ich nur das, was er mir auch eindeutig erklären kann, als Lösung für das Problem, das er sorgfältig erkannt hat. Und wenn ich Zweifel habe, dann frage ich einen zweiten Arzt. Die Wirklichkeit hat eine ganz bestimmte Form, Gestalt. Sie stellt sich so dar und nicht, wie ich sie sehen, unbedingt wie ich sie sehen will. Zu dieser Wirklichkeit gehört auch das Phänomen der Person, die Initiative ergreift, die ihre Gedichte unterschreibt, wo jeder Maler seinen Namen hinpinselt, wo Adam Opel sein Auto, seine Nähmaschinenfabrik mit seinem Namen bezeichnete und wo Herr von Diesel uns einen Motor überließ, den nur er erfunden hat. Wir gehen davon aus, wir müssen erkennen, dass die Person etwas ganz anderes ist, an der Natur teilnimmt, weil sie auch einen Bauch hat, der verdaut, aber gleichzeitig auch etwas anderes ist, nämlich eine Überraschung. Etwas Unerwartetes, etwas Originelles, in gewissem Sinne sogar autonom. In dem Sinne, dass all unsere Handlungen nicht immer wieder reduzierbar sind auf vorherbestehende Situationen. Wir sind nicht total designiert von vorangegangenen Umständen. Es gibt eben auch die Überraschung des Gelächtes, des Lachens, die Überraschung der Lüge, die Überraschung der Sprache, dass etwas mitgeteilt wird, was uns zum Staunen bringt, was wir so noch nie gehört haben oder noch überhaupt noch nicht erlebt haben, drückt aus, dass hier in diesem Phänomen der Natur etwas ist, was wir Personen nämlich einen handelnden Schauspieler auf der Bühne. Das ist die Persona im griechischen Denken. Hier ist jemand, der originell sein kann, der herausragt, der einzigartig ist oder die einzigartig ist. Und das erkenne ich als Teil dieser Wirklichkeit. Das muss ich erkennen. Das sehe ich auf den Bildern in den Museen, das sehe ich in unserer Rechtsprechung, das sehe ich in der Literatur, dass der Mensch behandelt wird als jemand, der zwar teilnimmt an der Natur, aber darüber hinaus noch etwas Übernatürliches hat, nämlich gerade seine eigene Person, seine Initiative, seinen ursprünglichen Gedanken, seine überraschende Handlung, seinen Willen, eine Person selbst zu sein.
Christliches Radio München auf der 92.4.
Und das war gerade das Lied Feel It Coming On von Delirious.
Und jetzt geht es weiter mit dem Vortrag über das Thema Wahrheit von Udo Mittelmann. Und er hat jetzt gesprochen über die Wahrnehmung der Wirklichkeit und ob die für alle gleich ist. Und jetzt geht es damit weiter, ob man das überprüfen kann.
Weiterhin sehe ich in dieser Wirklichkeit, dass die Wirklichkeit manchmal peinlich ist, manchmal böse ist, manchmal gut. Unterscheidungsmerkmale, die ich aber nicht nur treffe, willkürlich, sondern die ich treffen muss, weil ich eben jemand bin, der unterscheidet zwischen Einsicht mit Brille, alles verschwommen, ohne Brille. Wo ich feststelle, dass Dinge mir dienen und Dinge geschehen, die mich behindern. Wo ich auch einen Unterschied machen muss zwischen dem Leben, für das ich alles einsetze, und dem Tod, der dieses Leben verkürzt, abschneidet, unterbricht und brutal eingreift, demokratisch für jeden von uns irgendwann mal. Und da sehe ich eben einen Unterschied hier. Ich bemerke das wissenschaftlich, dass es hier nicht um eine Gleichförmigkeit handelt, sondern dass tatsächlich hier Gegensätze bestehen, die einer Definition bedürfen und die moralisch behandelt, denn jeder klagt ja über irgendetwas, als wäre es jemandes Schuld, wo auch moralische Kategorien herangetragen werden. Und wie sind die berechtigt? Wenn ich rein wissenschaftlich arbeitete, würde ich nur statistisch feststellen, was geschieht. Niemand von uns ist aber imstande, das nur als Statistik hinzustellen oder als Fotografie, so ist es geschehen, sondern alle von uns haben hier und da den Bereich, in dem wir uns tatsächlich beschweren. Warum hast du das getan? Das nehme ich dir aber übel, das ist aber schlecht, der Zug ist schon wieder zu spät, Bundesbahn, und so weiter. Und so mache ich moralisch, erhebe ich moralische Ansprüche, setze moralische Maßstäbe, an denen ich alles beurteile, was um mich herum geschieht. Dabei sehe ich, dass Moral, das heißt der Schuldvorwurf, aber nur angebracht werden kann, wo die Person tatsächlich die Freiheit hatte, auch anders zu handeln. Ich kann niemanden, ich kann der Schnecke nicht den Vorwurf machen, langsam zu kriechen. Sie hat keine Entscheidungsfähigkeit. So ist sie mal. Das ist ihre Naturgesetzlichkeit. Ich kann dem Bahnschaffner aber einen Vorwurf machen, dass er mich brutal behandelt oder unhöflich ist oder mir beim Koffertragen nicht hilft. Ich kann mich beschweren, dass mir jemand die Vorfahrt geraubt hat. Ich kann mich beklagen darüber, dass jemand dachte, das Fahrrad sei sein Fahrrad, wenn es in Wirklichkeit meins war. Denn ich hatte dafür gearbeitet, mein Butterbrot nicht gegessen, das Geld gesammelt und endlich dazu war ich dazu gekommen, das Fahrrad tatsächlich zu bezahlen. Oder in eurer Generation ist wahrscheinlich das Auto. Auf jeden Fall gehört das zur Wirklichkeit dazu. Wie verstehe ich das? Welche Brille muss ich auf der Nase haben, um all diese Einzelheiten zusammen zu bejahen, zu verarbeiten und zu verstehen? Was gehört da noch dazu? Ja, dass es sowas gibt wie ein Verständnis, eine Einsicht, ein Aha-Erlebnis. Ach, so funktioniert das. Denn sonst gäbe es keine Kunst, keine Liebesbriefe und keine Wissenschaft. Dazu gehört auch der Bereich der Vernunft. Ich mache mir Gedanken, ich suche Zusammenhänge, ich erkenne Kausalverhältnisse zwischen Ursache und Folge und frage, warum kommt es dazu? Ich verlange nach Verifikation, nach Überprüfung, Überprüfbarkeit und stelle fest, dass tatsächlich wissenschaftliche Experimente eine Datensammlung darstellen, die überwältigend mich in diese oder jene Richtung informieren und zu dem Ergebnis führen, dass ich davon ausgehen kann, dass das so ist. Das heißt, dass ich glaube, der Arzt weiß tatsächlich, worum es geht, was mir fehlt und was mir eine Hilfe sein könnte. Ich erkundige mich dann noch im Friedhof und sehe, wie viele seiner Patienten letztlich gestorben sind. Erkundige mich im Gericht, wie häufig er angeklagt wurde und verurteilt wurde. Das alles gehört zur Verifikation. Ich frage Kollegen, die ihn nicht mögen, ob er tatsächlich doch recht hat. Und dann schlucke ich die Pille, die er mir gibt. Und sehe, ja, in den meisten Fällen funktioniert das. Ich habe ihm Glauben geschenkt aufgrund von ausreichender Überprüfbarkeit.
Christliches Radio München. Hören und glauben.
Trust Me von Amanda Marshall haben wir da gehört. Jetzt seid ihr wieder zurück auf CRM 92.4 mit dem Thema Was ist Wahrheit von Udo Mittelmann?
Genau, und total real hören wir jetzt gerade einen Vortrag. Und jetzt geht's weiter. Gibt es objektive Wirklichkeit und Wahrheit? Gibt es Zufall? Gibt es Gut und Böse? Ist alles nur ein Traum?
Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Wahrheit muss sich damit beschäftigen. Was erklärt das Phänomen einer naturgesetzlichen Natur? Was erklärt das Phänomen einer Wirklichkeit, in der Ursachen immer Folgen haben? Wo eine logische Verbindung besteht zwischen Ursache und Folge? Was erklärt dieses Phänomen der Person, dieser Freiheit, der Entscheidungsfähigkeit, der Verantwortungsfähigkeit, das Verlangen, ernst genommen zu werden? Als Individuum darzustellen und wir versuchen das auf alle möglichen Weise auch äußerlich deutlich zu machen. Was führt dazu, dass wir für schuldig gesprochen sind, wenn wir das Gesetz verletzen? Wer entscheidet überhaupt, was Recht und Unrecht ist? Auf welchem Maßstab, auf welcher Basis? ist das so wackelig, dass jede Legislaturperiode das verändern kann und dass es wieder geschehen kann, dass Hitler auf demokratische Weise eine rechtliche Regierung aufbauen kann, die aber letztlich ungerecht handelt? Oder gibt es tatsächlich das Phänomen einer objektiven Wirklichkeit? Nicht objektiv in dem Sinne, dass ich je objektiv bin, denn ich bin ja Subjekt, ich sehe ja nur jetzt, ich sehe ja im nächsten Augenblick noch nicht. Aber objektiv doch in dem Sinne, dass alle Aussagen in eine Richtung hinweisen. So sieht die Wirklichkeit aus. Komm doch mal rüber. Was siehst du denn da? Setz mal eine andere Brille auf. Kannst du damit leben? Was ist denn uns allen gemeinsam? Muss sicherlich dazu beitragen, dass ich deutlicher erkenne, was Wahrheit ist. Und wie kommt es dazu? Wir leben in dieser Wirklichkeit, die eben keinen Zufallssträngen unterliegt, sondern die regelmäßig abläuft. Das sind Gesetzmäßigkeiten, mit denen ich rechne, in jedem Moment des Alltags. Der Zufall ist ein Begriff, mit dem wir herumspielen, den wir aber nicht verifizieren können. Wir sehen die Freiheit der Person, sie wird ausgedrückt eben in unserer Rechtsprechung, in unseren Museen, sie wird ausgedrückt in Liebesbriefen, sie wird ausgedrückt in der Verantwortung, die der Einzelne übernimmt. Die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, die relativ anders von jedem von uns vielleicht vertreten werden kann, wo aber dennoch eine absolute Unterscheidung zwischen Gut und Böse von jedem vertreten wird. Wobei eben das, was gut angesehen wird und schlecht angesehen wird, unterschiedlich verstanden werden kann. Aber die Unterscheidung an sich ist absolut und Menschen gegeben. All das muss eine Erklärung, bedarf einer Erklärung. Wo kommt das her? Hat es einen Anfang? Darüber gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder, dass das Ganze erträumt ist. Das heißt, ich träume nur, dass ich träume, dass ich träume, dass ich eine Brille trage, die mir die Wahrheit sagt. Die mir Zugang gibt zu der Wirklichkeit. Das war eins der Probleme, mit denen Descartes sich beschäftigte. Wie kann ich, ohne je Gott zu sein, eine Aussage machen über etwas Objektives außerhalb von mir selbst, wenn ich vielleicht nur träume, dass ich etwas sehe? Und dennoch, wenn er aufsteht und sich den Tee in die Tasse gießt und nach Zucker verlangt, dann merkt er sehr bald, dass er nicht träumt, dass er sich die Zunge verbrannt hat, weil der Tee zu heiß war. Oder wenn Wittgenstein sich mit seinen Freunden traf und über die Bedeutung von Worten verhandelte und nie zum Ende kam, weil nämlich jedes Wort, das zur Bedeutung eines Wortes herbeigetragen wurde, wiederum gedeutet werden musste, führte das zum endlosen Deutungen von Deutungen von Deutungen, bis zu dem Augenblick, in dem er sagte, jetzt muss ich auf die Toilette. Da gab es nämlich keinen Zweifel mehr, worüber er sprach. Die Wirklichkeit ist eben schon gegeben. Und ich muss mich unterordnen. Ich muss sie anerkennen, sonst überlebe ich es schlecht oder überhaupt nicht. Was erklärt diese Tatsachen? Was erklärt diese Zusammenhänge? Was erklärt diese unausweichlichen Wirklichkeiten? Der Gesetzmäßigkeit der Natur, die so geordnet ist, und diese erstaunliche Freiheit, die der Mensch hat, sich alles Mögliche einzubilden, ob es wahr ist oder falsch, und die Frage überhaupt nach Wahrheit zu stellen.
Montag Soul Food auf der 92.4 bis 5. Das Lied, was wir gerade gehört haben, war von Martin Joseph, I See You.
Und jetzt geht's weiter mit dem Vortrag von Udo Mittelmann. Woher kommt die Wahrheit? Hat sie eine Quelle? Was ist die Wahrheit über den Menschen? Kann man die Wahrheit verändern?
Und das gibt es nicht in den Verständnismodellen, die vorgeschlagen werden, mit Ausnahme vom biblisch-christlichen, jüdisch-christlichen Menschenbild oder Wirklichkeitsverständnis. Hier allein fängt die ganze Sache an mit der Existenz von jemandem, Gott, der denkt, der handelt, der sich Vorstellungen macht, dem nicht alles gleichgültig ist und der in seiner Person selbst konsistent ist, sich nicht widerspricht, der aber auch nicht alles ist, sondern nur Gott, der eine Schöpfung außerhalb von sich selbst schafft, die er anschaut und von der er sagt, sie ist sehr gut, sie entspricht nämlich dem, was Gott im Sinne hatte. Daher kommt unser Wort gut von Gott. Im Englischen auch, good comes from God. Das heißt, hier ist ein Zusammenhang da. Ein Nachvollziehung, ein Übereinstimmen in Charakteristiken. Und hier wird gesagt, dass der Gott eine Schöpfung geschaffen hat, nämlich Himmel und Erde. Und dann kann man mit den Füßen auf die Erde stoßen und sehen, stimmt's? Ja, tatsächlich, da ist was. Nennen wir es mal Erde, um mal weiterzusehen. Und dann sehe ich weiter und stelle fest, dass dieser Gott eine Schöpfung geschaffen hat, die er in zunehmendem Maße differenziert. Und diese Differenzierung sehe ich. Es gibt Gebüsch, es gibt Steine, es gibt Luft, Wasser, Licht und Dunkelheit. Es gibt auch Mensch und Nicht-Mensch oder das, was Nicht-Mensch ist. Und darüber hinaus gibt es die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, Leben und Tod, Recht und Unrecht. Sogar die Unterscheidung zwischen Einbildung, Fantasie und Wirklichkeit. Und nur in dieser Aussage wird bestätigt, dass nicht alle Wirklichkeit, die mich umgibt, letztlich so gesetzmäßig ist, dass sie einfach mechanisch sich selbst vollzieht, den eigenen Gesetzen unterworfen, sich immer wiederholt, sondern dass es dort auch Raum gibt für die Person des Menschen, für die Persönlichkeit, für die Verantwortungsfähigkeit, für die Initiativfähigkeit des Menschen. Denn wenn ich anfange mit reiner Energie oder Materie, die logisch, konsequent, wissenschaftlich, rational sich vervielfältigt, habe ich noch nicht den Bereich der Freiheit erfasst, mit dem ich aber rechnen muss, dem ich gegenübertrete, der mir immer wieder Freude macht und auch Leid bringt. Nur wenn es eine Person gibt, die ewig ist, ist die Möglichkeit einer geschaffenen Person auch denkbar. Das heißt, nur wenn ich Materie als ewig hinstelle oder Energie, dann sehe ich keinen Raum für die Entstehung von dem Freiheitsbereich, den wir assoziieren, Verbindung bringen mit menschlicher Existenz. Das gibt es nur, wenn tatsächlich menschliche Existenz, Personenhaftigkeit im Sinne von Mensch, auch in menschlicher Existenz, wenn Personenhaftigkeit alleine ewig ist. Dann ist die biblische Aussage, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist und nicht Zufallsprodukt eines mechanistischen materiellen Systems, durchaus die passendere Erläuterung und Erklärung. Wenn ich also ausgehe von der Wirklichkeit, der ich sowieso ausgesetzt bin, meine Brille aufsetze, um sie genauer zu erkennen, um nicht Gefahr zu laufen, immer wieder in die Wand zu rennen. Wenn ich also sorgfältig untersuche, ob das, was da hinten in den Plastikflaschen steht, auch trinkbar ist. Das heißt, trinkbar ist es schon, aber ob wir es alle auch überleben. Dann bin ich auf der Suche nach dem, was der Wirklichkeit entspricht und dem Sinne, was wahr ist. Das muss ich aber auch aufwenden in der Bezug auf meine eigene Existenz und die Existenz von jedem von uns. Was ist wahr über uns als Menschen? Nämlich, dass wir nicht Kausalwesen sind, sondern dass der zentrale Bereich, in dem wir unterschiedlich sind, der Bereich der Personhaftigkeit ist. Die Fähigkeit zum originellen Handeln, zum nicht weiter reduzierbaren Handeln. Warum hast du das getan? Weil ich es wollte. Nicht, weil ich es musste. Denn sobald ich es musste, ist es kein Liebesbrief mehr, ist es kein Gedicht mehr, ist es keine überraschende Handlung mehr. Das trifft nur zu, wenn ich tatsächlich unabhängig frei bin, mich selbst zu entscheiden, die Wahrheit zu sagen oder zu lügen, jemanden zu amüsieren oder jemanden zu beleidigen, pünktlich zu sein oder unpünktlich zu sein. Mit anderen Worten, was wahr ist, ist das, was die Wirklichkeit erklärt, in der ich sowieso leben muss und in der jeder Mensch leben muss, ganz gleich, was er von sich hält. Genau wie Wittgenstein letztlich von der Toilette reden musste. Die Wirklichkeit ist so, ganz gleich, ob ich sie anders interpretieren möchte oder nicht. Und der Rahmen, der das erklärt, der die Begründung dafür liefert, ist der Rahmen, den wir in der Bibel finden. Nicht als religiösen Ausstieg oder als persönliche Befriedigung, sondern als allein das, was vernünftigerweise sachlich zusammenpasst mit der Wirklichkeit, der ich sowieso ausgesetzt bin. Hier finde ich die Aussage, Gott ist der Ewige. Er hat sich mitgeteilt, ewig heißt nicht unendlich. Er ist unendlich in seinem Wesen, aber er ist nicht unendlich in dem Sinne, dass er auch in meinem Butterbrot ist. Wenn ich ein Butterbrot esse, esse ich nicht ein Stück von Gott. Er ist nicht der Unendliche in dem Sinne. Aber er ist derjenige, der immer schon da war und der sich entschlossen hat, eine Wirklichkeit zu schaffen. Die Wirklichkeit funktioniert gesetzmäßig. Zur Gesetzmäßigkeit menschlicher Existenz gehört, dass wir etwas Neues schaffen können.
they say? What do they say? Oh, he's the master. What do they say?
It's got to be real. Science.
His Love Has Got to Be Real von Jocelyn B. Smith.
Und zum Thema Wahrheit, gibt es Gut und Böse? Gibt es falsche und richtige Handlungen?
Hören wir weiter jetzt Udo Mittelmann.
Der Maßstab zwischen Gut und Böse ist dann nicht mehr relativiert, sondern hängt zusammen mit dem, was für Leben und gegen Leben stimmt. Was für Vernunft und gegen Vernunft sie auswirkt. Was tatsächlich ist, im Gegensatz zu dem, was nur eingebildet ist. Gut und Böse hat nichts damit zu tun, dass hier eine Macht sich ausdrückt als ich will aber gern, dass ihr das tut, sondern vielmehr Gut und Böse ist ausgedrückt im Sinne von Torheit oder Dummheit und Klugheit. Das sind biblische Begriffe. Das heißt, Sünder ist derjenige, der dumm genug ist, sich zu betrinken und den Unterschied zwischen Baum und Fahrweise und Straße nicht mehr zu erkennen. Sünde ist derjenige, der ein Versprechen macht und es nicht hält, weil er nämlich dann ein Lügner ist und keine Vertrauenswürdigkeit mehr hat. Es hat nichts mit moralischen Kategorien zu tun, die nun irgendwie eine Religion aufzählt oder die ein Gott, ein mir eingebildeter Gott irgendwie von anderen Menschen verlangt, sondern Gut und Böse hat etwas damit zu tun, dass ich entweder realistisch oder unrealistisch lebe. Dass ich den Tatsachen entspreche oder nicht den Tatsachen entspreche. Die 10 Gebote sind ein gutes Beispiel dafür. Das erste Gebot, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben, hat nichts damit zu tun, dass Gott irgendwie Angst hat, es gäbe noch andere Götter, sondern vielmehr, wie verrückt es doch ist, sich Götter vorzustellen, die nicht existieren. Und nur der Gott der Bibel ist allein verständlich als derjenige, der da sein muss, um die Existenz unseres eigenen Lebens ausreichend erklären zu können. Deswegen bildet euch doch keine anderen Götter ein. Wenn es heißt, ihr sollt Vater und Mutter ehren, heißt es, ist doch nur die Bejahung, dass wir Vater und Mutter haben und sie nicht verneinen sollen. Dass wir da sind, war gerade weil wir einen Vater und eine Mutter haben. Das ist durchaus verständlich, wenn manche von uns die ablehnen würden, wenn wir sie nicht mögen, auf keinen Fall mit ihnen in Ferien gehen wollen. Das wird auch nicht verlangt. Eltern ehren hat nichts damit zu tun, ihnen zu gehorchen oder sie zu bejahen, aber in ihren Vorstellungen. Aber die Tatsache ist, dass wir Eltern haben und das sollten wir nicht vergessen, denn nur so existieren wir, weil wir eine Mutter und einen Vater haben. Du sollst nicht stehlen, weil irgend alles, was besteht, jemandem gehört. Es ist erarbeitet worden und wir sollen nicht so tun, als könnten wir zu Eigentum kommen, nur dadurch, dass wir uns das Eigentum einbilden. Jetzt tue ich mal so, als wäre das meins. Lügen sollen wir nicht, weil die Wirklichkeit bestimmt ist, festgelegt ist. Gestern ist nicht morgen. 5 Euro ist nicht $10. Ein Ja soll ein Ja sein, ein Nein soll ein Nein sein, weil das der Wirklichkeit entspricht. Das sind nicht irgendwie moralische Verpflichtungen, die künstlich auferlegt werden, so als als Mitgliedschaftsbeitrag. Wenn man dazugehören will, muss man das tun. Sondern vielmehr die Wirklichkeit verlangt die Einsicht, dass sie so funktioniert und anders nicht funktioniert. Du sollst nicht töten, denn unser ganzes Bemühen ist, am Leben zu bleiben, das Leben zu unterstützen. Das haben unsere Eltern getan während unserer ersten 20 Jahre. Und dann sollen wir das weitermachen. Das Leben ist das Köstliche. Das Leben ist das, wo wir ausdrücken, dass wir Mensch sind. Und der Tod ist ein Feind, wie es in der Bibel heißt. Etwas, was bekämpft werden muss. Deswegen gehen wir zum Arzt. Deswegen beklagen wir uns über eine Natur, die sich um nichts kümmert, sondern nur so da ist. Hübsch vielleicht, schön, auch hilfreich, aber in sich unbekümmert unserer Existenz gegenüber. Und so weiter. Jedes der 10 Gebote kann gesehen werden, so nicht als irgendwelche moralisch-künstlerische Aufbau von, ja, wenn du dazugehörst, dann tust du halt das, als Verpflichtung, als etwas, was darüber hinaus, über Existenz hinaus noch verlangt wird, sondern es ist die Erläuterung der Wirklichkeit im Gegensatz zu unserer Interpretation der Wirklichkeit. Es ist die richtige Brille, die aufgesetzt wird, damit wir sagen können, ach, so sieht's aus, tatsächlich, da kann ich ja leben. Wahrheit, was ist Wahrheit? Hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie eine persönliche Meinung hat, die trägt bei, die muss man haben. Und dann sie aussetzen der Konfrontation, dem Vergleich, Alternativen, um herauszufinden, welche Erklärung beschreibt die Wirklichkeit, in der ich lebe. Und dazu hilft es tatsächlich, auch die Alternativen zu betrachten. Alternativen im Materialismus zum Beispiel, Alternativen im Islam, Alternativen in afrikanischen Stammesgesellschaften, Alternativen im Hedonismus oder im totalen Relativismus. In all diesen Perspektiven muss man letztlich inkonsequent der Wirklichkeit gegenüber etwas bejahen, was mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Das steht natürlich zur Debatte, aber überlegen Sie sich das. Wie kommt es dazu, dass in manchen Religionen die Frau als minderwertig angesehen wird als der Mann, wenn doch jeder Mann von einer Frau geboren wurde? Ohne Frau gibt es auch keinen Mann. Wie kann ich diese Behauptung aufstellen? Das gibt es zwar in Religionen und in Maschinen, unter Männern gibt es das manchmal, aber der Wirklichkeit entspricht das doch nicht. Wie kann ich davon reden in Russland, dass zum Beispiel Lenin ein großer Held der Nation war, wenn doch alle Umstände der menschlichen Situation durch die materiellen Umstände bedingt sind? Da gibt es doch keinen Helden, da steht doch niemand hervor durch eine besondere Tat. Denn er musste ja, was er tun musste. Da gibt es nichts zu würdigen, denn er hat sich ja nicht für etwas entschieden. Er handelte so, wie die materiellen Umstände, die geschichtlichen Zusammenhänge seiner Zeit ihn gezwungen haben. Wenn jemand dazu gezwungen wird, dann ist er im Strafrecht nicht schuldig und dann ist er im positiven Sinne auch nicht würdig. Dann ist er nichts Besonderes, ist er nur ein Kind seiner Zeit oder eine Folge von größeren Umständen. Und so weiter. Die Alternativen müssen bedacht werden, und dann stellt man sehr schnell fest, dass keiner dieser Alternativen die Wirklichkeit erklärt, in der jeder Mensch leben muss. Diese Erklärung gibt es nur im biblischen Verständnis vom Alten und Neuen Testament zusammen. Kein Wunder, dass aus diesem Gedankengut heraus Menschenrechte entstanden sind. Die gibt es nicht im islamischen Weltbild, die gibt es nicht in afrikanischen Stammesgläubigen, die gibt es nicht in Russland. Das Verständnis von allgemein verbindlichen Menschenrechten, ganz gleich, was du glaubst, du bist ein Mensch, du bist mein Nachbar, du bist würdig, beachtet zu werden, auch würdig, schuldgesprochen zu werden, wenn du schuldig bist. Und verteidigt zu werden, da wo du beleidigt wirst oder falsch angeklagt wirst.
Das war Did You Feel the Mountains Tremble von Delirious.
Und jetzt geht's weiter mit dem Vortrag von Udo Mittelmann zum Thema Was ist Wahrheit? Wir erfahren jetzt, wie sich das Christentum und die Bibel auf unsere Gesellschaft ausgewirkt hat. Und im zweiten Teil, wie wir der Wahrheit teilhaftig werden können.
Das Verständnis von Freizeit, dass Leben wichtiger ist als nur das Überleben. Den ganzen Bereich der Kunst nur der Freude wegen, um Ausdruck zu geben dafür, dass ich Mensch bin und nicht nur Tier. Verschiedene Bereiche, das Verlangen nach Moral in der Politik und nicht nur nach Macht in der Politik, hat seinen Ursprung in der biblischen Perspektive, wo die erste Verantwortung darin liegt, Recht zu tun und nicht nur Recht zu machen. Zurückzugehen auf das, was rechtens ist, vor Gott, vor meinem Mitmenschen in der Geschichte und nicht nur das, was ich als Machthaber zu Recht erklären kann, so wie Hitler die Nürnberger Rassengesetze zum Recht erklärte. Darum geht es. Und nur im biblischen Bild finde ich die Ausrichtung dafür, die Ermahnung dafür und die Befriedigung auch für all das, was so positiv aus diesem Denken und Handeln herauskommt. Nun ist das Ganze nicht nur ein Gedankengebäude, sondern tatsächlich die Antwort auf die Frage, wo komme ich her? Was bin ich überhaupt? Wie bin ich denn anders vom Affen oder von der Gartenschnecke? Wie kommt es dazu? Wer erklärt meine Personhaftigkeit? Ist das Zufall? Dann habe ich mich vielleicht versehen. Ist es absichtlich? Dann muss ich mich daran freuen und die Verantwortung dafür übernehmen. Und genau das ist das, was die Bibel sagt. Hey Folks, wir leben in einer Welt, in der Gott existiert. Und er hat sich mitgeteilt. Und er spricht euch an in eurem Verstand. Und er hat Worte gegeben, die verstanden werden müssen. Da gibt es Subjekt, Verb und Objekt. Da gibt es Nebensätze. Da gibt es Erklärungen von Worten. Da gibt es Aussagen über die verschiedensten Lebensumstände, die erkundet werden müssen. Das, was der Jude mit dem Text tut. Was siehst du darin? Was müsste ich auch sehen? Wie werden diese Worte gebraucht? Was wird hier mitgeteilt? Was wird nicht mitgeteilt? Was könnte es meinen? Was könnte es unter keinen Umständen meinen? All das ist der Erkundung eines Textes, den Gott uns gegeben hat in der Bibel. Das ist genau das, was ein vernünftiger Mensch tut mit einem Liebesbrief, den er mehrmals liest, um zu verstehen, was darin steht, was ausgesagt wird. Und da zeigt sich eben, dass trotz gegen allem Anschein einer Abwesenheit Gottes, dieser Gott erklärt, warum er nicht hier ist, im Sinne von einem Gegenwart, die wir sehen können, sondern das, warum das der Fall ist, weil nämlich der Sündenfall eingetreten ist, dass Gott uns aber Briefe geschrieben hat, damit wir nicht Unkenntnis haben von seiner Existenz, von seinem Wesen und von seinem Willen. Dass wir nicht alleine sind, einsam, unerfüllbar als Menschen, die irgendwie im evolutionären Fluss eine geistige Wirklichkeit entwickeln haben, die letztlich im Universum aber nicht befriedigt werden kann, weil nämlich niemand da ist. Hier wird die Aussage gemacht, ich bin da, ich weiß, wo du bist, ich liebe dich, ich kümmere mich um dich, ich bin auch aufgeregt über den Schlamassel, in dem ihr sitzt, aber ich werde mich darum kümmern. Bekehrt euch zu mich, erkundet, wer ich bin, habt Vertrauen auf mich und lebt in der Geschichte als die, die ihr geschaffen worden seid, zu sein, nämlich als Menschen. Dankeschön.
Jeden Montag auf 92.4 bis um 5.
Das war Ben Harper mit Power of the Gospel. Und das ist auch schon wieder das Ende unserer Gospel Soul Food. Mein Name ist Holger und ihr habt heute auch wieder meine Frau gehabt, die...
Die Ursula. Und ich gebe euch einen guten Tipp. Schaut's doch mal auf www.gott.de.
Ganz genau.
Das ist eine super Internetseite.
Genau, und den Vortrag, den ihr heute gehört habt, den könnt ihr auch gerne bei uns bestellen auf redaktion@christlichesradio.de. Und der Udo Mittelmann hat nach dem Vortrag auch noch viele, viele interessante Fragen und Antworten gegeben. Das werdet ihr dann auf dieser CD auch hören. Das könnt ihr gerne bestellen unter redaktion@christlichesradio.de. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Nächsten Montag hört ihr wieder Hands-on Ministry hier auf 92.4, jeden Montag um 16 Uhr. Wir freuen uns und bis demnächst. Servus.
Tschüss.
Das Christliche Radio München finanziert sich durch Spenden und Sponsoren. Wenn Sie mithelfen wollen, das Programm weiter zu senden und zu verbessern, freuen wir uns über Ihre Spende. Unsere Kontonummer bei der Accredo Bank Nürnberg lautet 340 140 5. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Informationen gibt's im Internet unter www.christlichesradiomünchen.de.
Soul Food ist eine Produktion des Christlichen Radios München im Auftrag des eingetragenen gemeinnützigen Vereins Christliches Fernsehen München. Wir sind Montag bis Freitag zwischen 16 und 17 Uhr auf der 92.4 zu hören. Außerdem am Sonntag von 9 bis 10 und von 13 bis 14 Uhr. Sie erreichen uns per Post in der Martuni-Straße 23 80 686 München. Im Internet finden Sie uns unter christlichesradio.de und eine Mail schicken Sie an redaktion@christlichesradio.de. Erster Vorsitzender des Vereins ist Gerald Mann, zweite Vorsitzende Julia Capalbo und Redaktionsleiterin Annika Eller. Wir wünschen Ihnen gute Impulse und Gottes Segen.